SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Sabine Schütze. Hallo. Dieses Geräusch hören manche Einwohner in Rheinland-Pfalz derzeit nachts, wenn sie bei offenem Fenster schlafen. Wer da neugierig guckt, sieht, wie Mitarbeiter der Straßenmeisterei eine weiße Flüssigkeit in die Eichen am Straßenrand sprühen. Mit dieser neuen Methode, den Eichenprozessionsspinner zu bekämpfen, kriegen wir dann im Juni hoffentlich weniger Probleme mit den stark juckenden und allergisierenden Brennhaaren dieser Raupe. In mehreren Regionen von Rheinland-Pfalz läuft derzeit ein entsprechendes Pilotprojekt. Gleich mehr dazu. Vorher nehmen wir noch die chinesischen Klimaziele unter die Lupe. Außerdem geht es hier im Magazin noch um Widerstand gegen Waldabholzungen in Polen und gegen Wilderer in Kenia. Und zum Schluss feiern wir dann auch noch einen besonderen Geburtstag. Auf dem virtuellen Klimagipfel der USA hat China angekündigt, bis 2060 CO2-neutral werden zu wollen. Und es fällt auf, dass sich das Land jüngst auch tatsächlich gern umweltbewusst präsentiert. Doch was ist dran an diesem zunehmend grünen Image? Unser Korrespondent in Shanghai, Steffen Wurzel, lebt inzwischen seit fast 5 Jahren in China und erlebt vor Ort mit, wie die Klimaschutzpläne der chinesischen Staatsführung umgesetzt werden sollen. Er weiß, ob China tatsächlich so grün ist, wie es sich präsentiert.
Ja, die chinesische Staatsführung präsentiert das Land sehr grün, hat sich sehr ehrgeizige Ziele gesetzt. Aber wovon man kaum liest in Europa, ist die Tatsache, dass China nach wie vor nicht nur der größte CO2-Emittent der Welt ist. Der Ausstoß von CO2 in China steigt nach wie vor an. Also es werden in China nach wie vor rund 2/3 des Stroms in Kohlekraftwerken erzeugt und es werden nach wie vor massiv neue Kohlekraftwerke ans Netz genommen. Vergangenes Jahr 2020 hat China neue Steinkohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 38 Gigawatt ans Netz genommen. Das entspricht etwa 35 Mal der Leistung des umstrittenen neuen Kohlekraftwerks in Datteln in Nordrhein-Westfalen. Also das relativiert nicht nur den Ausbau der Erneuerbaren in China, sondern das relativiert natürlich auch die Klimabilanz der vielen Elektroautos, die hier in China unterwegs sind.
Trotzdem will China ab spätestens 2030 einen rückläufigen CO2-Ausstoß hinkriegen. Wie das gehen soll? Nochmal Steffen Wurzel.
Also die chinesische Führung steckt eben sehr viel Geld in erneuerbare Energien. Wenn ich hier von Shanghai in den Norden fahre, im Landesteil Shandong, vor allem an der Küste, aber auch im Norden von China, dort stehen ganze Felder riesiger Windkraftanlagen und dann eben Solarenergie. Was China bisher vor allem macht, ist auf große Photovoltaikanlagen setzen. Was es in China nicht so sehr gibt, ist dieses Kleinteilige, dass man sagt, okay, wir fördern, wenn Unternehmen oder Privatleute sich Photovoltaikanlagen aufs Dach setzen. Das gibt's bisher nicht so sehr in China. Nach wie vor gibt es in China auch Großprojekte in Sachen Wasserkraft. Diesen Sommer soll eines der größten Talsperrenkraftwerke der Welt in China ans Netz gehen, im Süden, im Landesteil Yunnan. Und natürlich ist Atomenergie ein großes Thema. Bei Atomenergie wird ja kaum CO2 erzeugt. Der Anteil der Atomenergie in China liegt bisher bei rund 5%, das soll auch steigen. Ein Problem, auf das Expertinnen und Experten immer wieder aufmerksam machen, ist die Tatsache, dass Energiesparen in China kaum eine Rolle spielt, weder von politischer Seite noch auch in der chinesischen Zivilgesellschaft. Also da kann und muss China nach Auffassung von Experten noch mehr tun als bisher.
Mehr tun als bisher und vor allem konkrete Pläne dazu entwickeln. Naja, das ist ja auch in Deutschland gerade wieder Thema. Stichwort neues Klimaschutzgesetz. Die langen Brennhaare der Eichenprozessionsspinnerraupen bereiten seit Jahren Sorgen, denn sie verletzen immer wieder Menschen, die damit in Kontakt kommen. Unter anderem mit Spritzgiften versucht man, die Verbreitung der Tiere zu verhindern, die sich aufgrund der wärmeren Temperaturen immer mehr ausbreiten. Doch es kann auch ohne Insektizid gehen. Mitarbeiter von 5 Straßenmeistereien in Rheinland-Pfalz versuchen es mit einer neuen Methode. Sie sind deshalb nachts unterwegs und spritzen eine Flüssigkeit auf Eichen. Ich habe mir vor einigen Nächten mal zeigen lassen, wie das geht, und zwar bei Dietz in der Nähe von Bad Ems. Benedikt Koller von der Straßenmeisterei Bogel ist dort nachts mit dem Unimog unterwegs. Auf dem Gefährt sitzt hinten ein Tank, vorn ist ein Schwenkarm angebracht, an dessen Ende 6 kleine Düsen und ein Gebläse montiert wurden.
Die Düsen werden in Position gebracht.
Jetzt ist das Gebläse eingeschaltet. Und jetzt schalten wir das Wasser dazu, also die Mischung.
Und jetzt sprüht tatsächlich wie eine Mini-Schneekanone, muss man es fast sagen.
Ja.
Eine weiße Flüssigkeit.
Ja, so der direkte Strahl sind so 2-3 Meter.
Also im Moment geht es nach oben erstmal Richtung Baumkrone. Vorne die Düsen sind in jede Richtung beweglich und können komplett von hier unten aus gesteuert werden, wo am Baum die Flüssigkeit hin muss, sodass tatsächlich bis hoch in die Krone gesprüht werden kann, wo sich die Eichenprozessionsspinner auch befinden und bekämpft werden müssen. Jetzt sind sie schon fertig. Das war jetzt noch nicht mal eine Minute.
Ja, so 30 Sekunden, eine Minute ungefähr. Da reicht ungefähr 10 Liter für einen Baum.
Bis gegen 3 Uhr morgens ist Benedikt Koller unterwegs und behandelt die vorher markierten Eichen am Straßenrand mit dieser weißen, leicht gelartigen Flüssigkeit. Darin tummeln sich Millionen winziger Fadenwürmer, sogenannte Nematoden. Die sind so klein, dass ich sie mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Diese Winzlinge, die sollen die Raupen des Eichenprozessionsspinners töten. Eine Methode, die Spritzgifte überflüssig machen könnte. Und genau deshalb führt der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz derzeit dieses Pilotprojekt durch. Er muss sich nämlich auch um das Grün an den Straßenrändern kümmern und will künftig komplett auf Insektizide verzichten. Das Pilotprojekt soll zeigen, wie gut sich der Eichenprozessionsspinner so bekämpfen lässt. Thomas Wehren vom Landesbetrieb Mobilität ist ebenfalls vor Ort. Er ist Förster und koordiniert das Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz. Von ihm habe ich mir erklären lassen, was die Fadenwürmer genau tun und warum er das Pilotprojekt angeschoben hat.
Global. Das Gespräch.
Thomas Wehren vom Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz. Sie koordinieren das Projekt, den Eichenprozessionsspinner mit Nematoden, also kleinen winzigen Fadenwürmern, zu bekämpfen. Wir stehen hier mitten in der Nacht auf der Straße. Warum muss es ausgerechnet Nacht sein?
Die Nematoden sind sehr lichtempfindlich. Wenn die Sonne scheint, dann trocknen die Nematoden relativ schnell aus und dann wäre die Wirkungsweise auf den Eichenprozessionsspinner nicht die, die wir uns erhoffen. Dementsprechend müssen wir halt gucken, dass wir das entweder in der Dämmerung oder halt wie jetzt nachts ausbringen, weil nur dann hat die Nematode tatsächlich eine Chance, gegen die Eichenprozessionsspinnerraupe auch zu wirken.
Wir haben es uns gerade angeguckt. Es ist ein Tankwagen, der im Prinzip eine weißliche Flüssigkeit auf die Eichen hier am Straßenrand spritzt, bis in die Krone oben rein. Da sollen die Fadenwürmer hin. Was genau müssen sie denn da tun?
Die Fadenwürmer stören praktisch die Eichenprozessionsspinnerraupe in ihrer Entwicklung und sorgen praktisch dafür, dass die Eichenprozessionsspinner nicht mehr in dieses dritte Larvenstadium kommen, wo sie ihre Brennhaare ausbilden und wo sie auch tatsächlich gefährlich werden können für den Menschen.
In welchem Stadium sind denn die Tiere jetzt?
Sie sind gerade geschlüpft, die sind noch sehr, 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 sehr klein. Ungefähr so klein wie das Weiße vom kleinen Fingernagel, ein bisschen kleiner vielleicht. Und die sitzen direkt an den Knospen dran und warten jetzt praktisch sehnsüchtig darauf, dass die Knospen aufgehen, um halt anfangen zu können mit ihrem Fressen. Ja.
Und das heißt, im Moment sind sie noch so klein, dass die Nematoden auch Chancen haben, genau was zu tun?
Die Nematoden dringen in diese Raupe ein und zerstören praktisch lebenswichtige Organe von der Raupe und sterben dann mit der Raupe praktisch ab. Die Nematoden, die halt keine Raupe erwischt haben, sind spätestens, wenn die Sonne wieder aufgeht, auch nicht mehr existent, also nicht mehr am Leben.
Wie stellen Sie denn sicher, dass die nicht an irgendjemand anders gehen oder wir sie zufällig, weil wir jetzt im Sprühnebel stehen, das verschlucken?
Sicherstellen, dass sie nicht an irgendwas anders gehen, ist faktisch nicht möglich. Aber genau deshalb machen wir auch diesen Pilotversuch, um herauszufinden, inwieweit wir diese Nematoden auch tatsächlich einsetzen können, beziehungsweise bis wann wir die Nematoden einsetzen können, um gefahrlos diese Nematoden auch ausbringen zu können, weil die Eichenprozessionsspinnerraupe eines der ersten Insekten ist, die im Zuge der Eichenfraßgesellschaft tatsächlich eine Eiche anfangen zu fressen. Und das ist unser Vorteil. Deshalb sind wir auch momentan so früh unterwegs im Jahr und versuchen halt tatsächlich jetzt nur die Eichenprozessionsspinnerraupe zu erwischen und nichts anderes. Wir sind momentan dabei, mit der FH Koblenz zusammen ein Monitoring aufzubauen, um halt wirklich zu prüfen, inwieweit die Nematode auch andere Insekten befällt.
Dass das wirklich, sagen wir mal, jetzt eine ökologisch sichere Variante ist, steht noch gar nicht fest?
Doch, wir können mit dem System kein Tier ausrotten. Tatsächlich nicht. Ja. Wir behandeln ja nur Eichen, die eine Funktion haben, wo Aufenthaltsfunktion gewährleistet ist, wie zum Beispiel Parkplätze, Gehwege, Radwege und so weiter, da benutzen wir tatsächlich die Nähmethode. Alle anderen am Straßenrand und so weiter werden ja gar nicht bearbeitet. Dementsprechend findet ja da der normale ökologische Kreislauf auch weiterhin statt. Also auch mit den gefährdeten Arten zum Beispiel.
Es gäbe ja jetzt noch die Möglichkeit, den Eichenprozessionsspinner mit dem Absaugen oder mit Heißwasser zu bekämpfen. Warum greifen Sie nicht darauf zurück?
Im Vergleich zu der Nähmethode würde uns das Absaugen das Zehnfache kosten. Und mit dem Heißwasser, das kenne ich, das habe ich schon mal gesehen, ich bin da kein Freund von. Denn Sie müssen sich vorstellen, die Leitungsbahnen der Eiche verlaufen relativ dicht unter der Borke. Und wenn ich da jetzt mit kochendem heißem Wasser dran gehe, es gibt noch keine tatsächlichen Analysen dazu, ob das nicht wirklich schädlich ist, auch für die Eiche. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch für die Eiche nicht wirklich gut ist, wenn man da jetzt mit kochendem Wasser dran geht. Dementsprechend haben wir gesagt, wir lassen das erstmal weg und versuchen nur mit diesen Nähmethoden das zu machen und mit Absaugen in Einzelfällen halt.
Nun haben wir derzeit in Rheinland-Pfalz das Pilotprojekt in verschiedenen Orten in Rheinland-Pfalz laufen. Da ist Bad Ems mit dabei, Kusel, Worms und Irrel. Mhm. Warum verschiedene Orte und warum dieses Pilotprojekt?
Wir haben gerade 6 Grad, ein bisschen Wind. Wir haben aber auch gleichzeitig in der Eifel momentan um die 2 Grad minus, um einfach unsere Leute auch entsprechend vorbereiten zu können. Und die Technik darauf einzustellen, haben wir gesagt, wir versuchen jetzt so verschiedenste Klimamodelle, die wir in ganz Rheinland-Pfalz haben, irgendwie unterzubringen. Dazu zählt zum einen Kusel als ziemlich warmer Standort, Worms, der in der Rheinebene ja auch sehr viel Sonne genießt. Dann haben wir die Eifel mit Irrel, wo es sehr, sehr kalt sein kann unter Umständen. Und natürlich hier den Westerwaldkreis, der durch seine Winde doch sehr bekannt ist. Und wir müssen halt auch gucken, dass wir mit Wind arbeiten können, genauso wie mit Kälte oder mit Regen oder mit Nässe. Das muss halt einfach funktionieren. Dementsprechend testen wir das jetzt komplett aus und versuchen da das Bestmöglichste rauszuholen.
Haben Sie eine Wunschquote?
Schön wären 70%, 80% wären traumhaft. Aber ich bin auch schon mit 50-60% bin ich auch schon zufrieden.
Sie haben vorhin das Projekt mit der FH Koblenz erwähnt. Was genau soll da passieren?
Zum einen wird da geprüft, welche Insekten noch an der Eiche dran vorkommen. Zum anderen wird die Wirkungsweise der Nähmethode auf die anderen Insekten, also nicht auf den Eichenprozessionsspinner, sondern andere Schmetterlingsraupen speziell untersucht und inwieweit die Nähmethode auch diese Insekten befällt.
Warum ist das so wichtig?
Um sicherstellen zu können, dass wir mit diesem Verfahren, das wir jetzt hier anwenden, tatsächlich Ökonomie und Ökologie unter einen Hut bringen. Sobald man in die Natur eingreift, hat man immer irgendein Zahnrädchen, was dann dazu führt, dass das nächste Zahnrädchen nicht richtig läuft. Dann läuft das nächste Zahnrädchen nicht richtig und am Ende sind wir dran. Wenn man jetzt im ganz Kleinen anfängt und versucht halt, Insekten, die eventuell in unserem Bereich vorkommen, die gefährdet sind, zu schützen durch solche Aktionen, finde ich das mehr als gerechtfertigt.
Das war Thomas Wehren vom Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz zum Pilotprojekt mit winzigen Fadenwürmern gegen den Eichenprozessionsspinner vorzugehen und dabei sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte berücksichtigen zu wollen. Sie hören global das Umweltmagazin. Von einzelnen Bäumen am Straßenrand geht es nun direkt rein in große Wälder. Davon gibt es in Polen zum Beispiel viele. Eigentlich. Denn die Regierung lässt sie fleißig abholzen. Und zwar so rasant, dass sich inzwischen eine aktive Widerstandsbewegung gebildet hat. Eine, die aus etlichen lokalen Gruppen besteht und trotzdem geeint agiert. Jan Paluk hat berichtet.
Habt ihr bemerkt, dass die Förster in eurem Wald immer mehr Bäume fällen? Heißt es in diesem Video der Gruppe Lasse Obywatele, Wälder und Bürger. Überlegt ihr, werden sie aufhören oder weiter fällen? Welches Stück Wald ist als nächstes dran? Hier erklären wir euch, wie man das alles überprüfen kann. Wälder und Bürger ist eine Art Meta-NGO, eine Sammelstelle für Bürgerinitiativen, die sich dem Schutz der polnischen Wälder verschrieben haben. Und deren Zahl wächst. Marta Jagustin erklärt, ich begann im Februar 2020 mit 30 Gruppen, jetzt sind es 134 und ich denke, 20 weitere kommen jetzt dazu. Vielleicht liegt es auch am Streit um die Fellarbeiten im östlichen Urwald Białowieża. der letztlich vor dem Europäischen Gerichtshof landete, dass landesweit Holzfäller auf Widerstand stoßen. Ob klassische Aktivistinnen wie das Lager der Wölfinnen, die in den südöstlichen Bergwäldern der Karpaten Quartier bezogen haben, oder der eher urbane Verband der Waldgeister in der schlesischen Großstadt Katowice, der Unterschriften sammelt gegen die geplante Abholzung alter Buchen im örtlichen Murzkowski-Wald. Michał Adamczyk von den Katowicer Waldgeistern. 180-jährige Buchen produzieren so viel Sauerstoff wie 1510-jährige Buchen. 120 solche Bäume sind jetzt zum Abschlag vorgesehen. Die Förster argumentieren mit einem nötigen Generationswechsel, mit Baumkrankheiten und Gefahren für Spaziergänger. Aber junge Bäume entstehen auf natürliche Weise. Pilzkrankheiten gehören zum normalen Zyklus im Ökosystem. Und laut Statistik gab es in 5 Jahren 27 Unfälle durch umstürzende Bäume. Mehr Menschen sterben durch Blitzschlag. In den staatlichen polnischen Wäldern wurde zuletzt etwa ein Drittel mehr Holz geerntet als vor 10 Jahren. 2019 waren es gut 40 Millionen Kubikmeter. Anna Malinowska, Sprecherin der Forstverwaltung, kommentiert den wachsenden Widerstand dagegen so. Am meisten tut mir weh, dass die Menschen nicht verstehen, dass man irgendwo Holz gewinnen muss. Wir werden es doch nicht aus dem Amazonas importieren. Denn nur so gehen wir sicher, dass es auf ausgewogene Weise gewonnen wird. Doch Polen testet dabei aber auch immer wieder den europäischen Rechtsrahmen aus, samt der Verpflichtung, auf Waldschutz und Artenvielfalt zu achten. Weil das Land das Urteil zum Urwald Białowieża, das das massive Fällen dort stoppte, nicht vollständig umgesetzt haben soll, hat Brüssel ein neues Verfahren eingeleitet. Ein weiteres berührt zugleich die große Politik. Bei einer Klage der EU-Kommission gegen die polnischen Waldwirtschaftsregeln geht es nämlich auch darum, dass diese nicht von polnischen Gerichten angefochten und überprüft werden können.
Urteile und Gesetze kümmern auch die Wilderer in Kenia wenig. Josephine Ikiro riskiert deswegen ihr Leben und kämpft in ihrem Land für Elefanten und Frieden. Mehrfach ist sie massiv bedroht worden, weiß Korrespondentin Antje Diekans. Doch Josephine macht trotzdem weiter.
Josephine Ikiro versucht mit Schnalzlauten eine Elefantenkuh auf sich aufmerksam zu machen. Aber die schwergewichtige Dame dreht ihr das Hinterteil zu und macht sich mit ihrem Nachwuchs, einem kleinen Elefantenbullen, auf in die andere Richtung. Josephines Begleiter Julius Lukinyi lacht. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Dabei waren sie vor einigen Jahren noch Gegner. Der berüchtigste Wilderer in Kenia, der Dutzende Elefanten tötete, und Josephine Ikiro, eine Frau, die mit ganzem Einsatz für die Dickhäuter kämpft. Eines Tages lockten Julius und seine Mitstreiter Josephine in einen Hinterhalt.
Ich hatte keine Ahnung, dass es eine Falle war, als sie mich anriefen. Aber als ich ankam, richteten alle ihre Waffen auf mich und bedrohten mich.
Josephine ging auf die Knie. Sie betete um ihr Leben und redete auf die jungen Männer ein, versuchte zu erklären, warum sie die Elefanten schützen will.
Wir hatten Mitleid mit ihr. Wenn sie ein Mann gewesen wäre, hätten wir sie erschossen. Wir haben ihr gesagt, dass sie uns in Ruhe lassen soll. Aber sie war einfach nicht abzuwimmeln. Immer wieder kam sie zurück.
Mit ihrer Hartnäckigkeit konnte Josephine schließlich Julius überzeugen, mit der Wilderei aufzuhören. Und nicht nur das. Er wechselte komplett die Seiten. Heute gehört er zu Kenias Wildhütern. Für Josephine der Beweis, dass sich Sturheit auszahlen kann.
Wenn es Probleme gibt, muss man das taktisch angehen. Selbst wenn es erst so aussieht, als ob es nicht weitergeht, muss man sich fragen, was kommt als nächstes? Ich war damals überzeugt, dass mein letzter Tag noch nicht gekommen war.
Es sollte nicht das einzige Mal bleiben, dass Josephine um ihr Leben fürchten musste. Die Mitdreißigerin ist seit ihrer Jugend eine engagierte Tierschützerin und ging früh zu politischen Veranstaltungen, bei denen junge Frauen eigentlich nichts zu suchen hatten. Aber Josephine Ikiro ließ sich noch nie abwimmeln.
Ich wusste tief in mir drin, dass ich mit einer Aufgabe geboren worden war.
Sie ist eine Frau, die auffällt, mit kurzgeschorenen Haaren, viel Schmuck und einer Vorliebe für knallige Farben. Sie bekam einen Job beim Northern Rangelands Trust, einer Tierschutzorganisation in Nordkenia. Gleichzeitig begann sie mit Friedensarbeit. In der Region gibt es immer wieder blutige Auseinandersetzungen zwischen Volksgruppen, die sich Weideland oder den Zugang zu Wasser streitig machen. Josephine geht vor allem auf die Frauen zu, singt mit ihnen Lieder über Frieden. Inzwischen gibt es eine ganze Gruppe, die mit ihr zusammenarbeitet. Josephine Ikiru will, dass niemand mehr durch diese Konflikte stirbt. Doch mit ihrem Engagement tritt sie vielen auf die Füße.
Es gibt Leute, die davon profitieren, wenn es Auseinandersetzungen gibt. Denen bin ich im Weg. Ich störe den Handel mit Elfenbein. Und ich mache die Geschäfte mit Gewehren und Kugeln kaputt.
4-mal wurde inzwischen schon auf ihr Auto geschossen. 2-mal brachen bewaffnete Männer bei ihr ein. Beide Male war sie bei Terminen aufgehalten worden und noch nicht zu Hause.
Du brauchst keine großartigen Dinge, um etwas zu verändern. Es reicht schon, im Kleinen etwas zu unternehmen. Nur wenn wir schweigen, werden wir untergehen.
Schweigen, das kann auch David Attenborough nicht. Der britische Naturfilmer hat vor einem halben Jahr sogar noch einen Weltrekord aufgestellt. Schon wenige Stunden nach der Eröffnung seines Instagram-Accounts folgten ihm bereits mehr als 1 Million Menschen. Damit löste Attenborough im Alter von 94 Jahren die Schauspielerin Jennifer Aniston ab, die diesen Rekord bis dahin hielt. Beachtlich, zumal der Filmer sich nur deshalb auf Insta meldet, weil er aktiv gegen die Klimakrise vorgehen will. Am vergangenen Wochenende feierte der wohl berühmteste Naturfilmer seinen 95. Geburtstag. Thomas Spickhofen würdigt den Mann, dessen Filme uns über Jahrzehnte die einzigartige Natur unseres Planeten näher gebracht haben.
This chick is just 3 weeks old and a little bit wobbly on its feet.
Mit seiner Stimme sind Generationen von Briten groß und in die Geheimnisse der Natur eingeführt worden.
It won't be able to fly or even walk properly for several weeks.
David Attenborough ist der Naturfilmer schlechthin. Seine erste Doku hat er 1954 produziert, also vor fast 70 Jahren für die BBC und das damals noch junge Medium Fernsehen.
It lives on one tiny little island in the South Pacific and nowhere else in the world at all.
Schon als kleiner Junge ist David Attenborough neugierig in der Natur unterwegs. Er sammelt Fossilien, Steine und andere Fundstücke.
Well, I collected things. I mean, kids do collect things.
Später studiert Attenborough Zoologie in Cambridge. Seine Filme bringen ihn im Laufe der Jahre in die ganze Welt und werden auch in der ganzen Welt gesehen. Oft mit hohem technischen Aufwand, mit Liebe zum Detail und der Freude am Erzählen finden sie ein Millionenpublikum. Ein paar Jahre sitzt Attenborough mal in der Chefetage der BBC, aber seine Leidenschaft bleiben die Naturdokus. Und immer häufiger meldet er sich heute zu Wort, wenn es um Fragen des Umweltschutzes, vor allem des Klimawandels geht. Wir steuern auf große Probleme zu, warnt Attenborough. Wir müssen da etwas tun. Wir schauen nicht weit genug, findet Attenborough. Wir konzentrieren uns immer nur auf das, was unmittelbar vor uns ist. Seit ein paar Monaten betreibt Attenborough einen eigenen Instagram-Account mit mehr als 6 Millionen Abonnenten. Ich bin gar nicht so der Typ für die sozialen Plattformen, sagt er da, aber ich mache das, weil, wie wir alle wissen, die Welt in Schwierigkeiten ist.
And I'm making this move because, as we all know, the world is in trouble.
Für die älteren Briten ist Attenborough schon ein Lebensbegleiter, für die jüngeren mindestens der große Naturerklärer. David Attenborough freut sich, dass sich heute so viele junge Menschen für Umweltthemen einsetzen.
And I feel privileged that they should listen to what an old bloke like me is talking about.
Er fühle sich geschmeichelt, dass sie einem alten Typen wie ihm zuhören.
Ja, wer den Nerv der Zeit trifft und vor allem auch was Wichtiges zu sagen hat, dem hört man doch gern zu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier beim Umweltmagazin Global. Ich bin Sabine Schütze und sage Tschüss.